Wunderschönen guten Morgen, fast Mittag von meiner Seite und ich freue mich, dass so viele Menschen extra aus Paraguay kommen, Gottes Wort zu hören, das ist das Entscheidende. Ja, ich habe lange überlegt, was soll ich hier, oder beziehungsweise wie packe ich dann die Gedanken, die wir im Hauskreis über Wochen angesammelt haben, wie wäre ich die los, dass ein vernünftiger Zusammenhang, auch ein vernünftiges Thema entstehen kann. Und und ich finde, das passt. Also die Frauen haben eine wunderbare Vorlage gegeben mit dem Lied Friede und Versöhnung. Und darum geht's heute. Und ich steige mit einem Text ein, den wir eigentlich alle kennen. Ich werde da mal ganz kurz durchlesen und dann einzelne Ansichten einfach besprechen. Und zwar aus Kapitel 8, Johannes Kapitel 8, von Vers 1 bis Vers 11. Jesus aber ging an den Ölberg und am frühen Morgen kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war. Stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst nun du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie, von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus, angefangen von dem Ältesten bis zu den Geringsten. Und Jesus wurde allein gelassen und die Frau, die in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus auf, und da er niemand sah als die Frau, sprach er zu ihr, Frau, wo sind jene deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach, niemand, Herr. Jesus spricht zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht, geh hin und sündige nicht mehr. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, als wir es im Hauskreis besprochen hatten oder zur Vorbereitung auf diesen Abschnitt, warum hat Jesus diese Frau nicht gesteinigt? Ja, das ist ein bisschen provokant, aber wenn wir so ein paar Dinge betrachten in der Geschichte, dann stellen wir ganz schnell fest, die Frau war alleine, zum Ehebruch gehören mindestens zwei. Nach meinem Verständnis. Steinigung für diese Art der Strafe finden wir im Gesetz auch nicht. Wir finden durchaus die Tötung, ja, für Ehebruch, aber wir finden nicht die Steinigung beschrieben. Das haben die selber sich dann ausgedacht. Vielleicht war es am einfachsten, schnell ein paar Steine zu werfen. Wenn jeder nur einen Stein wirft, ist ja nicht so schlimm, weil die Menge macht es ja aus am Ende, kann ich wieder schnell gehen. Und niemand von diesen Menschen hat letztendlich einen Stein geworfen und Jesus auch nicht. Und da habe ich die Frage gestellt, warum hat Jesus diese Frau nicht gesteinigt? Denn wenn wir im Alten Testament die Strafen lesen, beziehungsweise die 3. Mose Kapitel 22 zum Beispiel, wofür es überhaupt eine Todesstrafe gab, ich habe einige Punkte mal aufgeworfen, wenn wir mal schauen, wie krass das ist, und ruhig mal ein bisschen da durchlesen, und da wird sich vielleicht mal der ein oder andere finden, wenn er im Alten Testament gelebt hätte, durchaus, auch heute noch. Eltern schlagen, ist das nicht so? Götzendienst ist, glaube ich, viel mehr bei uns heute. Ja, das sind nur so einige Punkte, wo wir feststellen können, ziemlich krass. Für diese Strafen oder für diese Art, nicht alle von denen, aber die meisten, da mussten zwei oder drei Zeugen dabei sein. Sie mussten aussagen und sagen, ja, so hat sich verhalten, wir waren dabei, wir haben es gesehen. Und dann erst durfte das Todesurteil vollstreckt werden. Bei vielen von diesen Strafen ist es gar nicht möglich, zwei oder drei Zeugen zu finden. Und da habe ich mich gefragt, Moment, wenn für diese Dinge, die im Verborgenen oder meistens im Verborgenen geschehen, wenn du dafür zwei oder drei Zeugen brauchst, was hat das für einen Sinn, diese Strafe erstmal in den Raum zu setzen? Dann ist die Schwierigkeit, wenn ich Hurerei zum Beispiel treibe, da habe ich zwei Personen, ich müsste aber noch Zeugen finden, die das Ganze bestätigen. Es ist doch, versteht ihr meinen Gedankengang? Also die Strafe ist im Raum, dann passiert irgendwas, dann müsste ich aber immer noch jemanden finden, der das bestätigt und dann erst muss bestraft werden. Und wir finden in der Bibel von den Prozessen, die diese Strafen behandelt haben, eigentlich relativ wenig. Wir finden durchaus Strafen, der Uria zum Beispiel, der die Bundeslade gepackt hat, der wollte was Gutes tun, ist aber dabei gestorben. Also wir finden schon diese Begebenheiten, wo Menschen vernichtet werden, wo die getötet werden. Aber wenn man diesen Katalog hier betrachtet, dann dürfte eigentlich keiner überlebt haben, nach meinem Verständnis. Warum ist also diese Härte zu spüren im Alten Testament? Und das ist auch das, was Atheisten den gläubigen Menschen und den Gott vorwerfen. Ein grausamer Gott im Alten Testament. Damit möchte ich eigentlich nichts zu tun haben. Ja, behalten wir das im Hinterkopf, dann geht es gleich weiter. Warum diese Härte überhaupt da ist. Und wenn ich mir das heute anschaue, wir haben heute das heutige Israel als Nation, als Land. Wir haben viele sogenannte christlichen Länder, die auf einer moralischen Gesetzgebung basieren, die 10 Gebote zum Beispiel. Dann finden wir diese Strafen nicht. Wir finden keine Todesstrafe. Das ist die Frage, hat der Mensch sich dann soweit verbessert? Wäre gut, super. Hat Gott sich dann geändert, indem er dann einfach mal ein Auge zuduckt und sagt, komm, okay, es war Altes Testament, wir machen es nicht im Neuen Testament. Heute machen wir es auch nicht, wir sind aufgeklärt, wir brauchen das nicht. Wenn Gott der gleiche ist im Alten Testament als auch im Neuen Testament, dann müsste Jesus diese Frau, wenn nicht steinigen, aber durchaus töten. Er hat sie nicht bestraft, er hat sie vergeben. Und um das Ganze so ein bisschen zu verstehen, möchte ich noch einen anderen Text hinzufügen oder lesen. Aus Kolosser 1, von Vers 15 bis 23. Kolosser 1, von 15 bis 23. Und da habe ich ein paar Merkmale, die wir auch gleich an die Wand werfen, sobald wir gelesen haben. Kolosser 1, von 15. Dieser, es geht um Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen vor worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart, in den bösen Werken hat er jetzt versöhnt. In dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündet worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener bin ich, Paulus, geworden. Und wenn wir jetzt die Merkmale einmal an der Tafel werfen, das sind die Dinge, um die es hier geht. Paulus schreibt an die Kolosser, weil sie im Begriff waren, eine Irrlehre anzunehmen, das Evangelium zu verwässern. Und er hat dann Jesus Christus richtig groß gemacht in dem Brief, in dem Kapitel speziell. Und ihn beschreibt in einem kleinen Abschnitt so wunderbare Dinge. Und ich möchte auf dem letzten Punkt stehen bleiben, das ist die der siebte Punkt, das ist die Versöhnerrolle. Durch ihn versöhnte Gott die Menschen mit sich. Nicht andersrum, dass Gott sagte, ey, eigentlich war ich zu streng, komm, ich versöhne mich mit euch. Nein, sondern die Menschen waren Feinde und Gott ergreift die Gelegenheit und sagt, komm, ich gebe dir die Chance, dass du dich mit mir wieder versöhnst. Und ich habe vor 2 Wochen mir ein paar Freiwillige gesucht, habe dann eine Excel-Liste mal rausgesucht und vielleicht können wir die mal auch betrachten. Und zwar geht es darum, dass ich gedacht habe, Moment, wir schauen mal, wie es bei uns in der Gemeinde ist. Ich sollte nicht sagen, wer die Freiwilligen waren. Und als ich durch war, haben die Freiwilligen mich gebeten, auch mal etwas gläubigere Kinder zu fragen, dass der Durchschnittswert auch ein bisschen nach unten korrigiert wird. Ja, ich habe jetzt mal einfach mal einen Katalog aufgebaut von den Sünden, die mir sogar spontan eingefallen sind. Ungehorsam, Diebstahl, Lüge, ja, Vorteilspaket 9,99 €. Die Wissenschaft sagt, also jeder Mensch lügt durchschnittlich am Tag 2-mal. Also ich arbeite im Vertrieb, also ich bin sicher, ich lüge mehrmals, auch wenn ich es nicht bewusst machen möchte. Der Empfänger, der am Telefon gegenüber sitzt, der vernimmt aus meinen Worten mit Sicherheit noch eine andere Botschaft, denn er rechnet fest mit der Ware, die ich ihm niemals versprechen kann. Hass und Gewalt und Mord. Und Mord habe ich jetzt 52 Mal. Wer von euch geht zur Schule? Also montagmorgens ist der Hang zum Mord an den Lehrern besonders groß, habe ich rausgefunden im Gespräch. Dann wurde schnell korrigiert, nein, töten eigentlich nicht, also würde reichen, wenn er irgendwo verschwindet und ich würde ihn nie wiedersehen. Ist für mich auch irgendwo Mord, weil der Mensch ist erstmal weg. Lüge, die Menschen sagen, also wenn der Mensch von heute anfangen würde, komplett ehrlich zu sein, würde das Ganze zusammenbrechen. Das ganze System würde kaputt gehen, weil alles auf Lüge gebaut ist. Interessant. Ungehorsam ist ganz häufig, habe ich jetzt, kann man das lesen von da hinten? Wie viel sind das? 1000? Also grob dreimal am Tag. Wer hat noch nie gelogen? Hier, ganz, ist das die kleinste? Also ich habe vom Betrag her, die Lüge ist am kleinsten, am günstigsten. Ist das Zimmer aufgeräumt? Ja. Wer kennt das? Also wenn ich einmal ja ganz schnell höre, dann weiß ich, ich komme ins Zimmer noch nicht mal rein. Habe ich das Zimmer aufgeräumt? Ja. Gestern. Ja, also es gibt alles. Und ich habe es einfach mal in den Raum reingeworfen, 50 Euro, 100 Euro, das Ganze mal auf ein Jahr hochgerechnet und ich komme auf eine Summe von oben 242.000 Euro, wenn ich diese Dinge mit dem Betrag vergüten wollte. Jetzt kann ich sagen, okay, komm, gläubig erzogen, 50% runter, bin ich bei 121.000, vielleicht komme ich dann hin. Ja, 121.000. Das ist ein Jahr, ihr Lieben, ein Jahr. Ich kann das Ganze mal spielen, ich sage, ich mache da mal 50 Jahre raus. Ne, wir wissen ja, wir sind gläubig erzogen, der Mensch lebt dann 70, 80, weil er gottesfürchtig ist. Ja, 50 Jahre habe ich dann meine 6 Millionen voll. Ja, man muss das wirklich, und das sind jetzt hohe Beträge. Ich könnte auch machen jetzt einfach mal 1 Euro pro Sünde. Das ist okay, 1 Euro. Spende ich dann am Ende der Woche die Anzahl der Sünde in Euro. Müsste ich eigentlich raus sein. Das ist interessant, dass der Betrag sich aber auch täglich wieder steigert. Das ist einfach unmöglich, da rauszukommen. Die Bibel spricht davon, da ist nicht einer, der Gutes tut. Nicht einer. Also ist egal, wenn ich befragen würde, eigentlich ist das meine Liste. Ich schaffe es nicht. Ich lese einen Text dazu aus 2. Können wir wieder kurz minimieren. 2. Korinther 5. 2. Korinther 5 von Vers 17 bis Vers 21. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünde nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. In dieser Liste waren noch die Dinge, die Eifersucht, böse Gedanken, Habgier, die waren noch gar nicht drin. Das waren jetzt die einfachsten, die man so in den Raum einfach so erstmal anspricht. Er hat alles auf seine Kappe genommen. Und Jesus müsste eigentlich diese Frau bestrafen. Er müsste es tun nach dem Verständnis, das wir haben. Denn Gott ist leibhaftig in Jesus Christus erschienen und die Frau hat Jesus oder Gott eigentlich mit dem Vergehen hintergangen. Das waren Gottes Maßstäbe und die Frau ist nicht gerecht worden. Hesekiel 18 gibt uns ein Bild, wo Gott aber auch im Alten Testament sagt, meint ihr, ich habe Gefallen am Tod der Ungerechten? Nicht vielmehr, dass sich ein Ungerechter abkehrt von seinem Weg. Kain, der seinen Bruder Abel erschlug, hat überlebt. Gott hat ihn nicht umgebracht. Mose, der seinen Aufseher erschlug, wurde auch nicht getötet. David, der Ehebruch begangen hat, auch in gewisser Weise Habgier, denn er wollte diese Frau haben, hat den Mann nach vorne geschickt, hat auch einen Mord begangen indirekt, denn den Mann dahin geschickt, wo es gefährlich wird. Mit der Absicht, dass der Mann getötet wird, ist auch eingetroffen. David musste auch nicht sterben. Aber die Konsequenzen, die standen übelst da. Das ganze Volk hat darunter gelitten. Und er musste seinen Sohn dafür geben. Und jetzt habe ich so zwei Seiten einfach mal beleuchtet. Wenn Gott die Dinge hasst und bestraft, die wir eben gelesen haben, kann er sie nicht leiden. Sie widersprechen sein Wesen, seine Art, seine Person. Und sie richten sich quasi gegen ihn. Die zweite Seite ist, die Tatsache, dass es für diese Dinge überhaupt Strafen gibt, ist für mich irgendwie dann klar, dann ist der Mensch durchaus in der Lage, diese Dinge überhaupt zu machen. Denn wenn es, Beispiel, ich würde meinem Sohn sagen, du darfst niemals auf das Dach krabbeln, eine Rückwärtshaltung machen, denn dann kriegst du richtig Ärger von mir. Das schafft er gar nicht. Aber Tatsache, dass Gott diese Dinge ausspricht, zeigen mir, dass der Mensch in der Lage ist, diese widerlichen, verkehrten Dinge zu tun, die sich gegen Gott richten. Und wenn ich nur den Verkehr mit Tieren nehme zum Beispiel, das war 30 Jahre von 1970 bis 2013 knapp, war es noch nicht mal eine Straftat. Es ist auch heute kein Strafbestand, es ist einfach nur eine Ordnungswidrigkeit. Also du zahlst Geld dafür, wenn sie dich erwischen. Also wenn Gott diese Strafen in den Raum setzt, dann weiß er, dass der Mensch in der Lage ist, diese Dinge zu tun, aber die richten sich gegen seine Art. Und warum ist das nicht im Neuen Testament, wenn wir nur dieses Beispiel der Steinigung erstmal haben? Israel hat das ganz besonders erwischt, denn die Gebote hat Gott direkt durch Mose dem Volk Israel gegeben. Wir haben reihenweise Kapitel, in denen es Satzungen und Ordnungen gibt, die jeder einhalten musste. Sind die Sünden deshalb weniger geworden? Hat der Mensch sich gebessert? Das hatte ich schon mal gefragt. Es gibt Länder, wo heute auf Diebstahl die Strafe der Amputation steht. Also wird die Hand abgehackt. Müssen wir noch meinen, Moment, wenn ich doch weiß, mir wird die Hand abgehackt, dann lasse ich die Finger in meiner Hosentasche. Trotzdem klauen Menschen und ihnen werden die Hände abgehackt. Das ist furchtbar. Sind die Strafen vielleicht doch zu lasch? Nein, der Mensch, die Bibel sagt ganz klar, der Mensch ist in seinem sündigen Zustand gefangen. Er ist in Feindschaft mit Gott, sagt Römer, und sündigt immer wieder und weiter. Matthäus 15, 19 sagt davon, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerung und so weiter. Das ist im Menschen drin. Ist egal, wie hart die Strafe ist, es wird immer rauskommen. Warum also der harte Gott? Römer 5, 20. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Römer, Paulus spricht hier davon, dass ein bestimmtes Maß der Übertretung voll würde. Es lässt sich messen, es gibt eine Referenz, es gibt einen Punkt, einen Wert, so wie auf der Tabelle. Ich habe einen Betrag eingegeben und er rechnet mir aus. Ist ein Wert zur Ermittlung der Sündhaftigkeit, aber auch gleichzeitig zum Ausdruck der Gnade, die da gegenübersteht. Und dieser Wert, den kennt Gott für dich persönlich. Diese Liste, da waren es nur einige Freiwillige, die zeigt, wie viel Gott bereit ist oder wie viel Gott zahlen muss, wie hoch dein Konto, wie hoch dein Maß eigentlich überhaupt gefüllt ist. Nach 50 Jahren, es waren 6 Millionen, glaube ich, waren das, ne? Nach 50 Jahren. Das ist schon mit Rabatt, wenn du, glaube ich, erzogen bist, weil es ist dann vielleicht nicht ganz so schlimm. Ne? Weil ich gehe jede Woche zur Kirche, nach Weihnachten nochmal dazu, nochmal extra. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Das ist das Maß der Sünde und der Lohn der Sünde ist der Tod. Und den können wir nicht umgehen, wir können auch nicht bezahlen. Aber diese Tabelle lässt uns ein bisschen erahnen, was das Jesus gekostet hat, hier in der Geschichte keinen Stein zu werfen. Und das war ein krasses Vergehen, das war Ehebruch. Und mit jeder Sünde schaffst du mehr Abstand, größere Feindschaft, nennt die Bibel das. Mit jeder bösen Tat steigt der Preis, den Jesus bereit war zu zahlen. Mit jeder Sünde. Und Jesus wusste genau, diese Frau, um die es hier in der Geschichte geht, das ist nur eine Person, die er hier verschonte. Wir wissen, dass alle, die daneben standen, die mussten abziehen, weil die nicht ohne Sünde waren. Für diese Menschen hätte Jesus auch nicht Strafe ausdenken müssen. Jesus verurteilt die Frau nicht, nein, er begnadigt sie. Aber es hat ihn das Leben gekostet. Und ich lese weiter in Kolosser, im nächsten Kapitel, Kolosser 2. Von 13 bis 14. Er hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, das heißt in dem sündigen Zustand, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand. Und er hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Er hat den Schuldschein getilgt, das kann man auf der Tabelle ganz gut erkennen, wenn ich meine Prozente auf 100% setze und sage, Gott hat jede Sünde bezahlt, dann habe ich am Ende einen Betrag von 0. Nicht, weil ich so cool bin, weil ich so gläubig erzogen bin, sondern weil Gott dich und dir und mir vergeben hat. Jesus machte Frieden mit Gott. Erinnern wir uns an die Versöhnerrolle, nicht umgekehrt. Der Mensch war in Feindschaft zu Gott und trotzdem macht Gott das Angebot und sagt, ich gebe euch eine Möglichkeit, Frieden zu machen. Wir erinnern uns an die zwei, die bei Jesus am Kreuz hingen. Der eine spottete ihn, der andere sagte, warum spottest du ihn? Wir empfangen gerechterweise, was wir oder was unsere Taten verdienen. Er hat es erkannt. Für seine Taten ist der Tod. Und das wird ganz deutlich, denn nach seinem Tod ist Jesus erschienen. Und das ist das Entscheidende zu allen anderen Gläubigen oder religiösen Gemeinschaften, Philosophien, Lebenseinstellungen. Hier ist jemand gestorben, der wiedergekommen ist. Wir wissen aus der Bibel, das sind einige Menschen wieder auferstanden. Ja, es ist passiert, aber die sind wieder gestorben. Jesus ist wiedergekommen und nicht mehr gestorben. Und das hat eine heftige Aussage, denn wenn jemand wiederkommt und dir sagt, schau mal, ich lebe, dann hat das eine Aussagekraft. Das heißt, der Tod ist besiegt. Und Jesus kommt zu seinen Jüngern nach der Auferstehung und sagt, wisst ihr, was Jesus sagt zu seinen Jüngern, als er in den Raum kommt? Friede. Haben sie sich gezofft? Die hatten eigentlich Schiss. Die saßen im Raum, hatten Angst vor den Juden. Und Jesus sagt, Friede mit euch. Und das hat mich so bewegt. Wenn Jesus Friede sagt, dann ist das eine ganz klare Aussage. Es gibt keinen Streit mehr. Es gibt kein Defizit mehr. Friede mit euch. Die Rechnung ist beglichen. Jetzt habe ich Ruhe. Meine Schuld ist bezahlt. Jesus entlässt die Frau und sagt, sündige hinfort nicht mehr. Es ist jetzt möglich. Denn Jesus hat den Betrag genullt und Römer 6 sagt, dass das funktioniert, wenn die Vergebung stattgefunden hat. Römer 6 von 5 bis 14. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir in ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr. Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt euch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade seid. Der Tod ist besiegt. Die Forderung der Sünde ist beglichen, die Macht des Todes an den Pranger gestellt, laut Kolosser. Gott hat triumphiert, den Tod eigentlich lächerlich gemacht, denn er war sehr sicher, dass er den Menschen mit Sünde kriegt, hat auch bis dahin gekriegt, aber Gott hat ihn besiegt, er triumphiert. Und wenn wir jetzt nochmal den grausamen Gott im Alten Testament betrachten, harten, strengen Art, gerechten Art, menschlich gesehen grausamen Art, dann zeigt uns diese Geschichte im Neuen Testament, wie viel es ihn gekostet hat, seine eigenen Ansprüche gerecht zu werden. Das wollen wir mal reinziehen. Denn wenn Gott sich die ganzen Dinge ausgedacht hat, wohl wissend, dass der Mensch in der Lage ist, diesen Dreck zu machen, seinen Sohn auszuerwählen und zu wissen, dass der Sohn für das bezahlen wird, was seiner Art entspricht. Denn Gott ist in Jesus Christus auf die Erde gekommen und hat für diese alle Dinge bezahlt. Und dann kann ich verstehen, beziehungsweise erahnen, wie viel es Gott wert war. Verstehen, es ist der gleiche Gott im Neuen Testament, auch wenn wir die Strafe heute nicht haben, denn Jesus hat diese Strafe einzeln, jede Strafe einzeln, die im Alten Testament gegen Gott gerichtet ist, die Feindschaft erzeugt hat, bezahlt, er hat Frieden geschaffen, er hat die Menschen versöhnt. Gott hat kein Auge zugedrückt, denn Jesus hat einen Stein nicht geworfen, sondern Jesus hat dafür bezahlt, ein paar Jahre später am Kreuz. Die Sünde hat den Preis gefordert und Gott war bereit, diesen zu zahlen. Gott bezahlt den Preis, damit du hingehen kannst, um Menschen, andere Menschen mit Gott als Botschafter zu versöhnen. Das, was Paulus beschreibt, damit andere Menschen weiterleben können ohne Schuld und in Frieden. Amen.